Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Lieber Vater im Himmel, wir haben das eben gesungen, Herr. Du bist derjenige, der uns Halt gibt. Du bist derjenige, der uns Kraft gibt. Herr, du stehst uns bei. Und wir brauchen das auch immer wieder in den Herausforderungen des Lebens. Und wir bitten dich deswegen, dass du auch heute Morgen zu uns redest, Herr, durch den Predigttext, Herr, durch die Worte, die von hier vorne gesagt werden. Und vielleicht bist du schon dabei und redest schon, Herr, durch die Lieder, Herr, durch die Geschichte, die Waldemar uns erzählt hat. Herr, wir danken dir für dein Wort und wir bitten dich, dass du unser Herz öffnest. Amen. Ich möchte heute Morgen mit euch über die Kernfragen des Lebens sprechen. Oh Mann, das sind große Worte. Was mag sich wohl dahinter verbergen? Ich steige mal mit folgender Frage ein. Wann habt ihr euch das letzte Mal mit einem anderen Erwachsenen so richtig tiefgreifend und gut unterhalten? Überlegbar grad. Also ihr müsst euch nicht melden. Ist gut, wenn man sich unterhält, ne? Wenn man tief und ehrlich miteinander spricht. Wenn man nach einem Gesprächsabend nach Hause geht und sagt, also meine Güte nochmal, das war ja jetzt wirklich gut getan. Da ging's um was. Da ging's um einen wichtigen Teil meines Lebens. Ich konnte etwas von mir erzählen. Ich habe vielleicht auch etwas gelernt von jemand anderem. Ich habe mal einen guten Freund gehabt, bevor der zum Glauben kam, war das seine zentrale neue Erfahrung, was den Umgang mit dem Christsein oder mit Christen und dem Evangelium betraf. Er war bei einem Hauskreisabend dabei und er war völlig geplättet von der Art und Weise, wie dort die jungen Leute miteinander gesprochen haben. Das kannte er nicht. Dass Leute über das Sterben reden. Dass Leute darüber reden, dass sie Schwächen haben. Dass in ihrem Leben Dinge nicht in Ordnung sind, sogar schwierig sind, dass sie mit bestimmten Dingen kämpfen. Der hat nachher zu mir gesagt, da gab es ja keine Tabuthemen. Und dann hat er nur zu mir gesagt oder hat mich gefragt, ob er mal wiederkommen dürfte. Weil ihm das eigentlich so privat vorkam. Er hatte den Eindruck, das war eigentlich zu privat. Aber er wollte unbedingt wieder dabei sein bei so einer Art von Gemeinschaft. Wenn das doch für alle christlichen Treffen so gelten würde, oder? Wenn das doch für alle unsere Treffen so gelten würde. Ich befürchte, das ist nicht der Fall. Ich befürchte sogar, dass es Christen manchmal sogar so gehen kann, dass sie denken, ich habe mich schon sehr lange nicht mehr wirklich über Kernfragen des Glaubens unterhalten. Es gibt nämlich auch so eine Art von frommer Oberflächlichkeit. Wir wissen schon, dass im Wort Gottes viele existenzielle Fragen angesprochen werden, von Leben und von Tod, von Sorgen und von Nöten, von Ängsten und von Scham. Aber wir teilen das nicht miteinander, weil es uns einfach viel zu peinlich ist. Oder weil wir selber uns keine Zeit dafür nehmen wollen. Oder weil wir Angst haben vor dem Urteil der anderen. Und dann bleibt alles in so einer schummrigen Oberflächlichkeit zurück. Und wir führen überhaupt kein wirkliches, intensives Leben, wie Christus es sich für uns gedacht hat. Meine Erfahrung ist, dass man manchmal erst die richtig guten Gespräche miteinander führt, wenn man zum Beispiel an Krankenbetten zusammenkommt. Manchmal sogar erst an Sterbebetten. Und oft frage ich mich dann, und ich frage mich das selber ja ganz genauso, auch selbst ganz persönlich, ist es gut, so lange zu warten? Nee, es ist nicht gut, so lange zu warten, auch wenn es Gott sei Dank immer noch rechtzeitig ist, wenn Jesus mit dabei ist. Aber trotzdem ist das nicht gut, sondern wir wollen doch Beziehungen führen, die Tiefe haben. Und deswegen möchte ich mit diesem Gedanken mal anfangen und deswegen habe ich das Thema heute auch gefunden für uns heute Morgen, für diesen Gottesdienst. Ich glaube, wir müssen neu über eine Notwendigkeit sprechen, dass wir unsere privaten Treffen und Gespräche besser salzen. Ihr wisst, was ich meine, oder? Wir wollen uns nicht mit so einem Status quo abfinden, sondern wir wollen Beziehungen führen, Freundschaften führen, auch Glaubensgeschwister haben, wo wir tatsächlich Gemeinschaft erleben und wo was bei rumkommt und wo ich nicht nach Hause gehe und denke, naja, also diesen Abend hätte ich mir nun eigentlich schenken können. War lustig, aber leider nicht mehr. Deswegen heute Morgen Kernfragen. Der Apostel Paulus, der hatte eine bestimmte Gabe, seine Gemeinde immer wieder auf Kernfragen hinzuweisen. Auf die wirklich wichtigen Dinge hinzuweisen. Und der Text, den wir jetzt miteinander lesen, der führt uns wieder an die Schwelle zu diesen Kernfragen. Und deswegen ist es immer wieder wichtig, dass wir uns diese Verse angucken. 2. Korinther 5, 1 bis 6. Ich lese sie uns vor nach der Neues Leben Übersetzung. Denn wir wissen, schreibt Paulus, wenn dieses irdische Zelt, in dem wir leben, einmal abgerissen wird, wenn wir sterben und diesen Körper verlassen, dann werden wir ein ewiges Haus im Himmel haben. einen neuen Körper, der von Gott kommt und nicht von Menschen. Und deshalb sehnen wir uns danach, diesen vergänglichen Körper zu verlassen und freuen uns auf den Tag, an dem wir unseren himmlischen Körper anziehen dürfen, wie ein neues Gewand. Denn wir werden nicht nackt sein, sondern einen neuen himmlischen Körper erhalten. In unserem sterblichen Körper seufzen wir, denn wir möchten lieber gleich unseren neuen Körper anlegen und vom Vergänglichen in das ewige Leben überwechseln. Gott selbst hat uns darauf vorbereitet und uns als Sicherheit seinen Heiligen Geist gegeben. Deshalb bleiben wir zuversichtlich, obwohl wir wissen, dass wir nicht daheim beim Herrn sind, solange wir noch in diesem Körper leben. 2. Korinther 5, 1 bis 6. Kommt mit mir zu einigen ganz grundlegenden Kernbereichen des Lebens, die uns über die Schwelle wieder führen können zu den wirklich wichtigen Fragen des Lebens. Seid ihr bereit? Es geht los. Ganz einfache Dinge, 4 Stück. Das erste ist eine Kerntatsache. Jedes tiefe, gute Gespräch setzt voraus, dass wir das erkannt haben und den Wert von menschlichen Begegnungen in diesem Moment erkennen. Dass wir wissen, dass wir sterben müssen. Denn wir wissen, dass dieses irdische Zelt, in dem wir leben, einmal abgerissen wird. Bei Kernfragen geht es zunächst einmal um folgende einfache Sache. Wir werden alle sterben. Das ist eigentlich keine gute Nachricht, oder? Das ist aber die Wahrheit. Ich habe früher als kleiner Junge mich sehr gerne beschäftigt mit den Gladiatoren im alten Rom und habe mir Bücher angeguckt. Und da gab es immer diesen Satz der Gladiatoren, den fand ich super. Die Gladiatoren sagten gegenüber dem Kaiser immer, die Todgeweihten grüßen euch. Und ich fand das so richtig spannend, weil ich dachte, ja, also das ist Leben, oder? Ja, das war Aufregung pur. Die wussten, ich gehe da jetzt raus in die Arena und es kann jeden Moment vorbei sein. Ich kämpfe immer ums Überleben. Das kam mir unglaublich spannend vor und heroisch und heldenhaft. Wenn man älter wird, weiß man, dass das auch eine ganz andere Seite hat. Aber jetzt habe ich eine schlechte Nachricht für euch. Wir alle sind Todgeweihte. Und keiner von uns weiß, wie lange er noch da ist. Wir sind alle im Ring des Lebens da draußen unterwegs. Einige von uns schon länger, die spüren schon, dass das Ende vielleicht näher kommt. Für die anderen scheint es noch ein bisschen länger hin zu sein. Und trotzdem ist es die Tatsache, mit der wir uns alle beschäftigen müssen. Der Leib, in dem wir jetzt zu Hause sind, ist kein bleibender Platz für uns. Wir wurden für mehr konzipiert. Wir werden dieses Ding verlassen müssen. Paulus nennt das so, er sagt, unser Körper, also die Hütte oder wortwörtlich das Zelt, in dem wir sind, das ist vergänglich. Dass Paulus dieses Bild wählt, ist vielleicht nicht zufällig. Er ist ja selber Zeltmacher gewesen, wobei die haben keine Zelte gebaut. Die haben wahrscheinlich mit Leder und mit solchen Dingen gearbeitet, aber vielleicht auch Zelte. Wir wissen es eigentlich gar nicht so ganz genau. Auf jeden Fall ist er ein Reisender gewesen und deswegen wusste er genau, was er damit sagen wollte. Er wollte sagen, Leute, wenn ihr zeltet, wenn ihr da draußen im Leben unterwegs seid, dann wisst ihr doch, das ist nur ein Stoff. Der hält nicht wirklich von was ab. Der beschützt euch nicht vor Dieben und der beschützt euch nur, nicht wirklich vor schlechtem Wetter, also nur ganz gering. Also das ist nur für eine bestimmte Zeit geeignet. Wir müssen dann wieder nach Hause kommen. Wir können nicht dauerhaft in einem Zelt leben. Das ist das Zelt, mit dem ich hier heute Morgen stehe. Das ist nur ein Zelt. Ist vergänglich. Wir werden alle älter. Habt ihr heute Morgen gesehen? Martin hat auch eine Brille auf. Martin, mir ist es aufgefallen. Ich habe meine auch dabei. Das Zelt wird älter, ne? Mit den Augen fängt es an und es hört damit nicht auf. Das ist das Zelt, mit dem wir unterwegs sind. Und das ist übrigens auch der Grund, warum wir in der Weihnachtszeit feiern, uns daran erinnern, dass Jesus zu uns kam und unter uns zeltete. Er wollte bei uns sein, in unserer Realität sein, in unseren Schwierigkeiten und Problemen. Deswegen zeltete unter uns, nahm Wohnung unter uns. Deswegen im Alten Testament wohnte Gott in einer Stiftshütte, weil wir sind auf der Reise. Wir sind hier noch nicht angekommen. Und das muss etwas mit uns machen. Das muss etwas in uns auslösen. Uns muss klar sein, dass diese Endlichkeit des Lebens, dass wir uns damit beschäftigen müssen, uns vorbereiten müssen auf das, was dann kommt. Da geht es dann wirklich um die Kernfragen. Wenn unser Haus, diese Hütte abgebrochen wird, wenn ich heute Morgen euch fragen würde, dann würdet ihr mit Sicherheit eine Menge Abbruchsgeschichten erzählen können. Das ganze Leben ist voller Abbruchsgeschichten. Aber Christen zeichnen sich dadurch aus, dass sie den Tod und das Sterben nicht tabuisieren müssen. Wir haben unser Sterben im Gegenteil vor Augen, aber wir haben eine Hoffnung und das gibt Tiefe. Das ist etwas, was den Menschen in der Welt oft fehlt, dass sie die Kraft finden, sich mit Sterben und mit Krankheit und mit Schmerz beschäftigen zu müssen. Wir haben diese Kraft, weil wir aus der Hoffnung leben, dass wir mit Christus eine Zukunft haben. Unsere Existenz hier ist begrenzt, endlich. Aber daraus ergibt sich diese wichtige Schlussfolgerung. Wir können Menschen Trost geben und ein Wegweiser sein in diesen Schwierigkeiten. Aber wir müssen bereit sein, uns dem selber zu stellen. Wir müssen Menschen mit Tiefe werden. Ich lade dich ein, sei ein Mensch mit Tiefe. Hast du es nicht genauso wie ich manchmal leid, dass wir aus Gesprächen herausgehen und denken, es hat weder dem anderen weitergeholfen noch mir selber? Ich glaube, da kann ich mal ein bisschen Stress ablassen heute Morgen. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich wünsche mir gesalzene Begegnungen und ich hoffe, dass wir diese gesalzenen Gespräche und Beziehungen immer besser hinkriegen mit Gottes Hilfe. Das ist das Erste. Jetzt kommt die zweite Tatsache, der wir uns hier stellen können. Das ist die Kernverheißung. Wir werden leben. Denn wir wissen, wir werden ein ewiges Haus im Himmel haben, einen neuen Körper, der von Gott kommt und nicht von Menschen. John Owen, ein bekannter großer Puritaner des 18. Jahrhunderts, der hat auf seinem Sterbebett einmal seiner Sekretärin folgenden Satz diktiert an einen Freund. Er wollte ihm schreiben, ich bin immer noch im Lande der Lebenden. Und dann sagte er, warten Sie. So sagt er zu seiner Sekretärin, ändern Sie das und sagen Sie, ich bin noch im Lande des Sterbenden, aber ich hoffe bald im Land der Lebenden zu sein. Das ist unsere Perspektive. Unsere Perspektive ist, dass wir wissen, wenn dieses Zelt hier abgebaut wird und irgendwann wird es abgebaut, wenn wir es zusammenfalten, dann wartet auf uns ein Umzug. Das ist nicht das Ende, sondern dann beginnt die eigentliche Realität. Christlich sterben meint, Koffer packen, die Klotten einräumen, uns auf den Weg machen in ein neues Leben, weil wir wissen, wohin wir gehen. Das ist unser Glaube. Und dieses Haus, was wir da bekommen, ist etwas ganz anderes als dieses Zelt, in dem wir nun im Moment unterwegs sind. Jesus hat persönlich gesagt, dass er vorausgeht, um uns dieses Haus vorzubereiten. Das wartet auf uns. Das ist die Hoffnung, in der wir leben. Wir wissen, Zelten geht nicht ewig. Es muss irgendwann nach Hause gehen. Ich habe vor einiger Zeit einen Bericht gesehen, eine Dokumentation über das amerikanische Militär und da ging so ein Reporterteam mit den Soldaten durch diese Zeltstadt. Das war ein Manöver mitten im Einsatz. Und dann wurde einer der Soldaten gefragt, das ist ja eine Sache hier mit dem Zelt, in dem Sie wohnen, gefällt Ihnen das? Und da sagt der Soldat, ein paar Wochen schon. Das ist Teil der Militärpflicht und mit den Männern zusammenzuleben kann auch Spaß machen. Aber glauben Sie mir, niemand lebt dauerhaft gern in einem Zelt. Glauben Sie mir, wenn die Soldaten im Manöver oder im Einsatz sind, dann sprechen die nur über eins nach Hause. Die sprechen nur über eins, zurück zu den Familien. Das hat mir total gut gefallen. Ich glaube, wir müssen wieder uns neu danach ausstrecken, dass uns diese Wahrheit, dass wir eine Zukunft bei Christus haben, dass uns die wirklich auch verändert und dass sie durchstrahlt durch unsere Knopflöcher nach außen zu den Menschen, die wie wir noch in dieser Dunkelheit der Welt leben und die immer noch Schmerz und Leid und all das erleben müssen, die viele Abbruchsgeschichten erleben und empfinden. Wir hoffen, eines Tages aus diesem Schatten herauszukommen. Wie stark prägt diese Hoffnung wirklich mein Leben? Ich habe manchmal an Krankenbetten und auch an Sterbebetten wundervolle Augenblicke erlebt. Wir sollten nicht zu viel Angst vor diesen Momenten haben, denn sie bieten großen Reichtum. Ich bin manchmal, wenn ich andere, gerade ältere Geschwister besucht habe, die lange im Glauben unterwegs sind, zutiefst getröstet worden, weil das in ihnen nicht nur so ein dahingesagter Satz war, ich glaube daran, dass ich vielleicht mal gerettet werde, sondern die Ewigkeit strahlte ihnen durch jedes Knopfloch. Für sie war das eine Wahrheit und eine Realität. Und dann besucht man Kranke und geht selbst als Getrösteter weg. Die Hoffnung ist in uns lebendig, dass Jesus Christus auferstanden ist, vorausgegangen ist und uns eine Wohnung bereitet hat. Und wir müssen ihm jetzt erlauben, in der Kraft des Heiligen Geistes, dass diese Erkenntnis unser Leben prägt. Und wenn wir das spüren, dass Jesus gegenwärtig ist, verändert ist unsere Sicht auf die Welt. Und das ist die dritte Geschichte, die mit den Kernfragen des Lebens zu tun hat. Es kommt die Kernerkenntnis, die Sehnsucht bleibt. Deshalb sehnen wir uns danach, diesen vergänglichen Körper zu verlassen, schreibt Paulus. In uns Christen wird deswegen immer ein Sehnen vorhanden sein. Wir spüren, dass es etwas gibt oder etwas da sein muss, was wir hier noch nicht empfinden können, was es erst im Himmel gibt. Ich glaube, dass es eine gewisse Reife braucht, bis dahin zu kommen, weil ganz ehrlich, auch als ich jetzt diese Worte von Paulus nochmal las, da habe ich gedacht, ich fühle mich gerade momentan in meinem Zelt eigentlich noch ziemlich zu Hause. Und ich weiß nicht, ob ich mich tatsächlich danach sehne, diesen vergänglichen Körper schon hinter mir zu lassen. Warum konnte Paulus das sagen? Ich glaube, das sind vor allen Dingen zwei Gründe gewesen. Paulus war schon alt genug, um zu wissen, dass diese Welt, nicht nur wir selber, sondern die ganze Welt endlich ist und dass wir in einer gefallenen Welt leben. Und wenn man das nur lang genug ausgehalten hat und nur lang genug erlebt hat, dann steigt die Sehnsucht automatisch, dass man eine neue Erfahrung machen kann. Dann steigt die Sehnsucht nach Ewigkeit automatisch an. Weil letztlich, selbst wenn du all das Tolle, was es hier zu entdecken gibt, gemacht hast, letztlich wirst du immer spüren, dass die letzte Vollständigkeit fehlt. Das hängt mit der gefallenen Schöpfung zusammen. Das ist alles großartig, was wir hier im Leben entdecken können, aber es ist noch nicht das, für was wir eigentlich konzipiert wurden. Und dann kommt so eine tiefe Sehnsucht in den Menschen auf. Das empfindet jeder Mensch, nicht nur Christen. C.S. Lewis hat mal gesagt, wenn ich eine Sehnsucht in mir finde, die keine Erfahrung in dieser Welt befriedigen kann, ist die wahrscheinlichste Erklärung, dass ich für eine andere Welt gemacht bin. Da hat er völlig recht. Es gibt einen Schmerz in uns, der ist eigentlich unerklärlich, weil wir all das schon haben, was die Welt bietet. Und trotzdem sind wir noch nicht glücklich. Und das hängt damit zusammen, dass wir Christus brauchen. Das hängt damit zusammen, man könnte es auch so sagen, dass wir eigentlich fürs Zelten nicht gemacht sind. Irgendwann geht Zelten einem auf die Nerven. Ich erinnere mich daran, wie manchmal unsere Sola-Leute berichtet haben, unsere jungen Leute, wenn sie nach 2 Wochen wiederkamen, haben sie gesagt, ist wunderschön, aber ich bin so dankbar, dass es jetzt auch vorbei ist. Nach 2 Wochen muss man mal duschen. Das ist echt wichtig. Und so ist es mit dem Leben. Je länger wir unterwegs sind, desto mehr spüren wir, ich kann hier nicht für ewig bleiben. Wie viele altältere Geschwister haben diese Erfahrung schon gemacht? Mein Körper macht nicht mehr mit. Meine Kräfte lassen nach. Es gibt eine gewisse Art von Lebensmüdigkeit. Ich kenne das alles schon. Das hat Gott in uns angelegt. Aber nicht, damit wir am Ende verloren gehen und sterben, sondern um uns vorzubereiten auf diesen Schritt in die Ewigkeit. Das, glaube ich, ist das Erste, was man bei Paulus sagen kann. Aber das andere ist, dass er hier auch eine unerklärliche Vorfreude auf den Himmel hat. Und ich glaube, dass die nicht automatisch kommt. Das Gefühl der Endlichkeit führt nicht automatisch zur Freude, die kann auch zu Bitterkeit führen. Oder danach, dass wir vielen Dingen im Leben noch mehr hinterherhetzen. Dass wir uns noch stärker aufs Diesseits ausrichten. Und ich glaube, das machen auch viele Menschen. Viele Menschen haben schlichtweg Angst vor dem Sterben. Und diese Angst wird zu einem Motor in ihrem Leben, alles zu versuchen, alles auszuprobieren, in der Hoffnung, dass dann irgendwann sie diese tiefsten Bedürfnisse gestillt sind und sie glücklich sind. Aber sie werden es nicht. Das wusste Paulus. Er wusste das. Und selbst die schönsten Dinge werden dich nicht bis ins Letzte glücklich machen. Ich habe uns hier, ihr seht ja das ein bisschen auf der Folie als Hintergrundbild, den Apfel mitgebracht. Ich habe in meiner Jugend viele Äpfel gesehen, ich habe auch selber welche gepflückt. Die Äpfel sehen, wenn sie gerade frisch gepflückt sind, zur richtigen Zeit sehen die toll aus. Es gibt nichts Schöneres als einen knallroten, saftigen, großen Apfel. Aber man weiß schon, je länger der da liegt, desto schwieriger wird das. Und deswegen haben die Altländer Bauern eine ganz einfache Erfindung gemacht. Sie tun ihn ins Kühlhaus. Das kann man machen. Das hilft noch für eine ganze Zeit. Dann legst du ihn ins Kühlhaus, diesen Apfel, und dann wird der Alterungsprozess aufgehalten. Und dann irgendwann wird der Apfel trotzdem alt. Und dann wird er runzelig. Und dann ist Schluss mit dem schönen Apfel. Dann kommt es nämlich eigentlich auf den Kern an. der soll ja eigentlich in die Erde fallen, damit etwas wächst, etwas Neues entsteht. Als ich mir das nochmal so vor Augen geführt habe, habe ich gedacht, ja, so geht's vielen Menschen im Leben, so geht's auch manchmal uns selber im Leben. Wir wollen das aufhalten, diese Endlichkeit des Lebens, auch das Älterwerden aufhalten. Es gibt so viele, die gerade so um die 60 herum nochmal anfangen, also alles aus sich herauszuholen, ne? Da geht nochmal, wird nochmal Sport gemacht und da wird nochmal alles ausprobiert, was es im Leben gibt. Es sei euch gegönnt, Leute. Man kann ja damit tatsächlich, man kann gesund leben. Das freut auch mit Sicherheit den Herrn und das ist nicht verkehrt. Aber wenn wir uns darin verlieren, dann wäre das großer Quatsch. Wir können das Älterwerden nicht aufhalten. Worauf es ankommt, ist der Kern bei diesem Apfel. Deswegen Kernfragen heute. Die Frage ist, ob du was hinterlässt, ob du ein Vermächtnis hast. Die Frage ist, ob du weißt, wo du hingehst, wenn du stirbst, ob du eine Zukunft im Himmel hast. Und deswegen ist die Frage, wie Waldemar sie heute Morgen uns auch von Rockefeller weitergegeben hat, diese große Lebensfrage, wo investieren wir? Die ist wichtig. Ist es Erfolg? Ist es Geld? Ist es Gesundheit? Wir müssen uns Sorgen machen um unsere geistliche Unversehrtheit. Was wir aus Angst vor dieser körperlichen Vergänglichkeit alles machen und tun. Es ist viel wichtiger, dass wir immer Angst davor haben, dass wir am Ende vor Gott stehen. Und dass wir nichts vorzuweisen haben. Keine klaren Entscheidungen, keine klaren Wege. Das ist das Wichtige, worum es in Wahrheit geht. Das ist der Grund, warum wir Jesus unbedingt brauchen. Um bei diesem Begriff Kern zu bleiben. Die Kernzone der ganzen Heiligen Schrift ist Golgatha. Darauf kommt alles an. Es kommt alles darauf an, dass du dort mit Jesus Christus gestorben bist und dass du mit ihm auferstehen wirst am Ende der Zeit. Der Kernsatz steht Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wenn du dir sonst nichts merkst aus Predigt und Bibel und sonst was, ist der Kernsatz. Der ist für dich. Damit aus dem Apfel, der mal runzelig wird, noch was wird, was eine Zukunft hat. Wir alle sind deswegen von Gott her gestoßen auf diese entscheidende Kernerkenntnis. Das Kreuz von Golgatha ist, da geht's um die allerwichtigste Entscheidung deines Lebens. Und das ist vielleicht das Letzte hier. Zumindest das, was mir aufgefallen ist. Die Kernerfahrung des Trostes. In unserem sterblichen Körper seufzen wir. Aber Gott selbst hat uns daraus vorbereitet und als Sicherheit seinen Heiligen Geist gegeben. Deshalb bleiben wir zuversichtlich. Solange wir leben, solange werden wir in diesem Zwischenstadium, in dem wir sind, das schon jetzt und noch nicht, werden wir seufzen. Das geht gar nicht anders. Wir werden seufzen über unsere Existenz, über Schwierigkeiten, Nöte, über Krankheit, über das Älterwerden. Und es wird immer eine Sehnsucht in uns da sein, dass wir doch nicht leiden müssen, dass wir von Nöten bewahrt werden und am besten am Ende auch nicht in die Erde fallen müssen und sterben müssen. Ich glaube, es wird vielleicht mal eine Generation geben, die tatsächlich nicht sterben muss. Wenn ich das Wort Gottes richtig verstehe, bei der Entrückung könnte das ja wirklich so sein, dass Einzelnen das erspart bleibt. Aber vom Prinzip her bleibt es keinem von uns erspart. Wir müssen selber uns selbst loslassen und in die Erde geben, ins Sterben geben, damit Christus etwas Neues daraus machen kann. Aber wichtig ist, dass wir in der Zwischenzeit uns trösten. Und das gibt uns Paulus hier nochmal als Wort mit. Manchmal sind wir in so einer christlichen Oberflächlichkeit gefangen. Da passiert Leid und Not in Familien. Und wir sagen, das wird schon alles wieder. Und dann reden wir sehr schnell von Heilung und dass alles wieder gut wird. Gott kann heilen. Gott kann auch Dinge wieder gut machen. Aber wisst ihr was? Viele Dinge macht er nicht wieder gut, weil wir hier noch in der endlichen, gefallenen Schöpfung leben. Und das braucht Trost. Und das ist es, was Paulus hier meint. Wir seufzen hier miteinander. Aber wir haben jetzt schon den Heiligen Geist und deshalb können wir miteinander zuversichtlich bleiben. Ich finde, das ist eine tolle Vorlage. Wir müssen eine Trostgemeinschaft sein. Wir müssen miteinander reden über diese Dunkelheiten unseres Lebens. Wir dürfen und brauchen mit unserem Schmerz nicht allein bleiben. Gemeinde Jesu darf eines nicht sein, ein trostloser Ort, wo man sich immer vor dem anderen verbergen muss und wo man keine Beziehungen miteinander führt, in denen man ehrlich sagen kann, wie es einem geht. Wir brauchen Trost. Und das wünsche ich uns auch. Es geht um Kernfragen oder ging um die wichtigste Kernfrage heute Morgen. Ich habe mich am Ende des Textes gefragt, so ein bisschen bei dem Paulus, war der Paulus jemand, der lebensmüde geworden ist, dass er am Ende sogar sagt, ich möchte eigentlich direkt bei Jesus sein. Wenn ihr mich fragt, ich könnte direkt darauf verzichten und wie eine Rakete in den Himmel gehen. Oder ist es nicht vielleicht richtiger zu sagen, dass Paulus inzwischen einen richtigen Lebenshunger nach der Ewigkeit entwickelt hatte? Ich glaube, beides ist so ein bisschen richtig. Aber der Lebenshunger nach Gemeinschaft unter der Leitung und Führung Jesu Christi und des Heiligen Geistes, den braucht es neu. Wir brauchen einen Hunger danach, dass wir uns gegenseitig und im Heiligen Geist trösten können. Wir brauchen einen Hunger danach, dass hier schon anfängt, was dann in der Ewigkeit später mal wirklich Realität werden wird. Wir brauchen eine Vorfreude auf den Himmel. Ich habe euch hier dieses Bild von diesen Schlittenhunden mitgebracht. Ich habe vor kurzem einen sehr schönen Bericht gesehen. In Grönland gibt es eine dänische Militärstation. Ja, Grönland gehört ja eigentlich noch zu Dänemark und dort patrouillieren immer so 7 bis 10 dänische Soldaten irgendwo im ewigen Eis. 10 Soldaten und 90 Hunde, ihre Schlittenhunde. Und diese Hunde, die sind ein absolutes Phänomen. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Diese 90 Hunde liegen also draußen in ihrem Zwinger auf Paletten. Und dort liegen die und bekommen ihr Essen ausgeteilt. Und diese Hunde, die sind sowas von diszipliniert. Die hören auf jedes Wort des kommandogebenden Soldaten. Die fangen noch nicht einmal ohne Kommando an zu essen. Das ist unglaublich. Es gibt ein Codewort für Essen fassen. Und während der Soldat das Essen austeilt, warten alle Hunde auf das Kommando. Hat mich wahnsinnig fasziniert. Und erst wenn es kommt, essen alle gemeinsam. Also so sollte es mal auch bei uns in den Familien zugehen. Darum ging es mir aber nicht, sondern es ging mir um etwas anderes. Es ging mir um den Moment, wenn der wachhabende Offizier und die Soldaten rauskommen mit dem Geschirr für die Schlitten in der Hand und die Hunde das Klirren dieses Zaumzeuges hören. Da sind die außer sich, diese Hunde, vor Freude. Weil sie machen diesen ganzen Zinnober, diesen Quatsch eigentlich nur dafür mit, damit sie raus können in das Eis. Und damit sie unterwegs sein können an dem Ort, für den sie geschaffen wurden. Und da habe ich gemerkt, das wünsche ich mir für mich selber. Ich wünsche mir, dass Gott mir diese Gewissheit gibt, dass wir eine Zukunft in der Ewigkeit haben. Dass er mir eine Vorstellung davon gibt, wie das sein wird. Dass ich mich wirklich darauf freuen kann, bei ihm zu sein. Dass wir einen festen Glauben, eine feste Zuversicht entwickeln, dass dort wunderbare Dinge auf uns warten. Größer, als wir sie uns jemals vorstellen können. Viel, viel größer als das, was wir hier bis jetzt erleben. Und dass wir in Frieden loslassen können und sagen können, ja Herr, auf diese Zukunft freue ich mich und darauf gehe ich zu. Dafür mache ich das auch alles hier mit. Dafür bleibe ich auf meiner Palette und ich weiß, es gibt Paletten, die können übel sein. Klein und dreckig und staubig. Aber dafür mache ich das mit, weil irgendwann klingelt das Zaumzeug. Ich bete noch. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Text und ich danke dir für die Worte, die Paulus hier gewählt hat. Herr, wir stehen aber immer so ein bisschen vorm Berg bei diesen Worten. Herr, uns packt es nicht gleich, weil wir einfach oft auch Angst haben vom Sterben. Und weil wir deswegen auch Angst haben vor den großen Fragen des Lebens, vor den existenziellen Fragen. Wir haben Angst vor Krankheit. Wir haben Angst davor zu scheitern. Und manchmal wollen wir deswegen weglaufen. Aber in deiner Kraft, im Lichte der Ewigkeit, können wir uns diesen Dingen stellen. Und deswegen bitte ich dich heute, dass du uns führst zu einer neuen Form der Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, die nichts tabuisieren muss, die in der Lage ist, in der Tiefe Gespräche zu führen, Menschen zu helfen, die in den existenziellen Fragen feststecken. Dass wir eine Gemeinschaft werden, die mutig sind, sich dem Elend dieser Welt zu stellen. Und diese Welt ist voller Elend. Herr, dass wir eine Gemeinschaft von Menschen sind, die von den Kernfragen, den wirklich wichtigen Kernfragen herkommt und die Antworten gefunden hat durch dein Wort. Herr, du mögest uns dabei helfen, weil wir wissen, wir können das nicht selbst. Sondern du musst uns helfen in der Kraft deines Geistes, dass wir zu einer solchen Gemeinschaft werden. Amen.